Gut, wir werden uns heute nicht mit dem Titus weiter beschäftigen, sondern wir machen einen kleinen Abstecher in Römerbrief, Römer 12, 1 bis 2, schauen wir heute an. Und wenn wir uns mit dem Römerbrief befassen, dann muss uns ein, oder sagen wir besser gesagt zwei Verse immer im Hinterkopf bewusst sein. Und das gilt für den gesamten Römerbrief. Nicht nur für das Kapitel 12, sondern für den gesamten Römerbrief. Und das sind die Verse Römer 1, 16 bis 17. Dort steht, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und die zwei Verse, das bildet eigentlich Grundlage für den ganzen Römerbrief. Auf dem basiert eigentlich alles, was der Paulus nachher ausführt. In den Kapitel 1 bis 11 erklärt der Paulus, was er eigentlich jetzt meint mit dem Evangelium, wo er sich eben nicht schämt. Was er eigentlich meint mit der Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Und jetzt im Kapitel 12 geht er eigentlich darauf her, was bedeutet das jetzt für uns im Leben? Was fordert uns jetzt das aufzutun? Und so bildet eigentlich jetzt auch der heutige Text die Einleitung für einen neuen Abschnitt im Römerbrief. Der Römerbrief kann man eigentlich gut in drei Teile teilen. Da haben wir 1 bis 8, 9 bis 11 und 12 bis 16. Und die Verse 12, 1 bis 2 bildet jetzt eigentlich die Führung für den neuen Abschnitt und bildet damit eben auch wieder eine Grundlage, um dann den nächsten Abschnitt richtig zu verstehen. Das beinhaltet dann Römer 12, 13, 14, 15 und 16 ist ja dann der Abschluss vom Römerbrief. Ich werde gerade zusammen Römer 12, 1 bis 2 lesen. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich lese den ersten Teil vom Vers 1 nochmal. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Der Paulus startet den Abschnitt mit einer eindringlichen Bitte. Mit einer Bitte, die auf einer Tatsache beruht, nämlich auf dieser Tatsache von der erlebten Barmherzigkeit Gottes. Erinnern wir uns daran, Verse 1, Kapitel 1 bis 11, da geht es darum, was das Evangelium ist. Die Barmherzigkeit Gottes, was das bedeutet in jedem Leben. Und jetzt knüpft Paulus direkt an, darum, wegen dem ermahne ich euch im Angesicht von dieser Barmherzigkeit. Also die Barmherzigkeit Gottes ist Grundlage für die Bitte, die Paulus vorbringt. Nur weil wir durch die Barmherzigkeit Gottes errettet sein dürfen, nur darum können wir überhaupt das machen, was Paulus da sagt. Also der Paulus redet da nicht zu nicht wiedergeborenen, nicht gläubigen Leuten, sondern er redet zu Leuten, die im Glauben stehen, die das Evangelium angenommen haben. Er redet zu den Leuten, die wir die meisten da sind. Und so dient unser Opfer, das da der Paulus verlangt, nicht zu unserer Rechtfertigung, nicht zu unserer Errettung, sondern sie dient vielmehr als Frucht von dieser Barmherzigkeit Gottes in unserem Leben. Also es ist ein Volk von dieser Barmherzigkeit, dass wir das überhaupt können. Und wenn wir jetzt die Aussage von Paulus anschauen, ist das eigentlich eine paradoxe Aussage. Ein lebendiges Opfer. Ein Opfer ist normalerweise nicht so lange lebendig gewesen. Das ist auf dem Altar geschlachtet worden, das ist verbrannt worden, das hat nicht lang gelebt, normalerweise. Und so befiehlt der Paulus da jetzt nicht das Martyrium, sagt, ihr müsst jetzt alle in die Arena zu den Löwen begeben, auch wenn das gewisse haben müssen machen, den Weg, sondern ihm geht es vielmehr um den Aspekt, was dann ein Opfer ist, also um die Symbolik vom Opfer. Weil ein Opfer, das war etwas, was man Gott absolut bis zum letzten Hut und Herrli dargebracht hat. Wenn man ein Opfer dir dargebracht hat, dann war das nachher Gott und nicht sich selber. Wenn man etwas geopfert hat, dann hat man das nicht mehr im eigenen Besitz gesehen. Und das will da der Paulus eigentlich herausheben. Und warum aber redet er jetzt von Liebe und lebendig? Und dann müssen wir eine kurze Rückschau machen auf die Erschaffung vom Mensch. Weil Gott hat uns Menschen als lebendiges Wesen in einer physischen, physikalischen Welt geschaffen. Er hat uns nicht als geistige Wesen irgendwo in himmlischen Sphären erschaffen, sondern hat uns da in einer physikalisch erfassbaren Welt als Lieb und Seele gemacht. Und nur durch unsere Liebe können wir eigentlich in Raum und Zeit fühlen, denken und handeln. Wenn wir unsere Liebe nicht haben, funktioniert das nicht. Und darum ist ein Leben mit Gott etwas, das nicht nur unsere Seele, unsere geistliche Dimension beinhaltet, sondern eben auch unsere körperliche. Das, wo wir jetzt auf dieser Welt sind, mit unserem Körper. Und der Petrus fügt da im 1. Petrus 2,5 noch einen weiteren Aspekt hinzu. Dort sagt er nämlich im 1. Petrus 2,5, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also der Paulus redet von lebendigen Opfer, der Petrus redet von geistlichen Opfer, aber beide Opfer kommen raus, wenn man so anschaut, sind eben in Raum und Zeit, in dieser physikalischen Welt schon zu geben. Und auf das wollen eigentlich beide rausgehen. Und spannend ist, dass sowohl der Paulus und der Petrus da in der Mehrzahl schreibt. Sie gehen also nicht auf ein einzelnes Individuum ein, auf dich, sondern sie gehen auf die ganze Gemeinde, gehen eure Liebe, eure als Opfer da. Gebt euch ganz her, nicht nur allein, sondern als ganze Lieb Christi. Wir sollen uns ganzheitlich Gott zur Verfügung stellen. Und nicht nur du allein, sondern auch der, der neben dir hockt. Der, der jetzt gerade neben dir ist, auch der ist ein lebendiges Opfer für Gott. Und der Paulus wird die Wichtigkeit von der Gemeinschaft im Römer 12, in den Versen 3 bis 8, noch weiter ausführen. Ich werde aber da weiter darauf eingehen, was das dann bedeutet, unsere Liebe als Opfer darzubringen. Und da hilft es manchmal, so einen Vergleich zu machen, ist Umkehrschluss. Wir können unsere Opfer, unsere Liebe für ganz viel anderes hergeben. Wir können unsere ganze Energie, unsere ganze Kraft, unser ganzes Sein in unseren Job, in unsere Karriere stecken. Oder in Sport. Es gibt Leute, die brauchen 90% von ihrer Zeit, um irgendwo im Gym ihren Körper zu stählen. Was kann man machen? Dann opferst du dein Lieb eigentlich dem. Und man kann es auch für andere Sachen brauchen, für Sucht, für sein Aussehen, für was auch immer. Und in dem hat man ja eigentlich dann gar keine Zeit mehr, keine Ressourcen mehr, um eigentlich sein Leben auch für Gott und sein Reich einzusetzen. Und wenn man jetzt die Sachen anschaut, wie man sein Leben falsch kann opfern, an falsche Dinge kann opfern, dann kann man eins feststellen, das sind alles vergängliche Sachen. Irgendwann ist man 80, dann bringt das Gym nicht mehr so viel, wie auch schon mit 20. Irgendwann sind Züchte vielleicht so krass, dass der Körper nicht mehr funktioniert. Irgendwann ist man pensioniert, den Job hat man nicht mehr. Es ist alles vergänglich. Aber es gibt etwas, was unvergänglich ist, etwas, wo wir uns lieb können investieren und absolut nachhaltig und Ewigkeitsrelevanz hat. Wenn wir nämlich uns als lebendiges Opfer Gott, unserem Schöpfer und Retter, darbringen, dann bauen wir an etwas Unvergänglichem, an seinem Haus, wie das der Petrus ja gesagt hat. Und vielleicht sehnst du dich schon lange danach, dass du irgendwo eine Sinnhaftigkeit in deinem Leben hast. Etwas, das irgendwo Bestand hat und du siehst, eigentlich rennst du immer wieder Sachen an, um dich bestätigen, um dich irgendwo wieder herauszufordern. Und du siehst, es ist eigentlich nicht nachhaltig. Es bringt eigentlich nicht viel. Und da kann ich dir eine gute Nachricht geben. Es gibt etwas, das nachhaltig ist. Und das ist der Bau und die Investition ins Reich Gottes. Weil jeder Mensch, der das Evangelium hört und umkehrt und Buße tut und zu Jesus Christus in das Reich kommt, ist ein Mensch, den wir auch in Ewigkeit wieder antreffen werden. Ist jemand, den wir in Ewigkeit sehen werden. Die Investition also ins Reich Gottes, in die Menschen, die mit Gott unterwegs sind oder eben noch unterwegs werden, sie, ist eine Investition in etwas Beständiges. Und darum ist eben sein Lieb Gott darbringen für den Dienst etwas, das nachhaltig ist, das Sinn macht, das mehr bringt als 9 Stunden am Tag irgendwo, weiss nicht was, zu investieren. Es hat Ewigkeitsbestand. Und das ist ganz wichtig für uns zu wissen. Dass jeder, der sich als liebliches Opfer darbringt, Gott bei Gott eigentlich sich auch in Ewigkeitsarbeit investieren kann. Und das passiert bei jedem mit seinen eigenen Gaben, mit seinen eigenen Kräften und auch mit seinen eigenen Möglichkeiten. Aber ein lebendiges Opfer ist ein ewiges Opfer. Und die Anforderungen für das Opfer, die sind nicht einfach nur irgendwie schön, machst ein bisschen etwas und dann passiert das schon. Nein, die sind ziemlich streng. Sie müssen heilig sein und sie müssen Gott wohlgefällig sein. Und heilig, das ist ein Begriff, der da ganz besonders rauskommt. Heilig heisst ja eigentlich abgesondert oder speziell sein. Und in dem Sinn heisst das wirklich, dass wir uns als lebendiges Opfer für Gott absondern. Dass Gott exklusiven Anspruch hat, wie Gott exklusiven Anspruch hatte auf das Schöfli, das man auf dem Altar verbrannt hat und du nachher nichts mehr hast mit dem machen können. Das hat Gott gehört. So sollen wir uns auch mit unserem ganzen Sein Gott zur Verfügung stellen. Gott hat exklusiven Anspruch auf uns. Und weiter muss unser Opfer Gott wohlgefällig sein. Es kann nicht einfach beliebig sein. Wir können dann nicht einfach sagen, ja, ich bringe mich jetzt als lebendiges Opfer da bei Gott und dann irgendetwas machen, wo Gott nicht wohlgefällig ist. Gott will uns mit Hut und Haar und er will uns mit ganzem Herzen. Und das fängt an, indem wir uns jeden Morgen wieder neu Gott eigentlich hergeben. Im Gebet zu Gott kommen und sagen, Herr, brauch du mich? Wie willst du mich brauchen? Mit meinem Handeln, mit meinem Denken und mit meinem Fühlen. Ich will es dir geben, brauch du mich? Dort, wo du es willst haben. Aber lebendiges Opfer bedeutet dann auch, sich physisch im Hier und im Jetzt in Dienst Gottes zu stellen. Denn der Dienst im Reich Gottes, da auf dieser Welt, erinnern wir uns daran, Gott hat uns nicht als Geisterwesen erschaffen, sondern er hat uns mit dem Körper in die Welt gestellt. Und das erfordert, dass wir den Körper in dieser Welt auch zu seiner Ehre brauchen. Und der Gemeindedienst ist gar nicht möglich, ohne dass wir unser Lieb dargeben. Ich könnte ja gar nicht da vorne reden, wenn ich keine Stimmbänder hätte. Das wäre schwierig. Wir können nicht irgendeinen kranken Bruder besuchen, ohne dass man die Füße unter die Hand nimmt und dorthin geht. Oder kann jemand von eurem Geist einen Kranken besuchen? Ich kann es einmal nicht. Man kann nicht irgendjemand ermutigen und ermahnen, ohne sein Lieb Gott zur Verfügung zu stellen. Und so ist unser Opfer auch ein physikalisches Opfer, das wir dargeben. Wir wollen unsere Liebe für Gott einsetzen. Für das Gute, das Gott wohlgefällig ist. Und da werde ich dich herausfordern, wo kannst du dein Leben praktisch Gott zur Verfügung stellen? Mit deinen Begabungen, mit deinen Fähigkeiten. Das ist bei jedem etwas anderes. Der eine ist vielleicht mehr der Seelsorger, der andere der Prediger, der andere, der, der irgendwie praktische Dienste machen kann. Der andere kann zu den Leuten besuchen oder Leute einladen und mit ihnen Zeit verbringen und sie stärken, so im Glauben. Und die anderen können das Wichtigste machen, nämlich beten. In der Gemeinschaft. Zusammen. Und da würde ich auch sagen, sie sind lieber als Opfer darbringen, das beinhaltet die Gebetsstunde. Da muss man physikalisch am Abend vor Ort kommen. Das ist nicht das Angenehmste immer. Vor allem, wenn es vielleicht noch schneit. Bei dem Wetter ist es super, aber wenn es schneit oder so, ist das manchmal eine Herausforderung. Aber wir können nicht zusammen in der Gemeinschaft beten, wenn wir nicht physikalisch miteinander unterwegs sind. Das geht halt einfach nicht. Und Gott hat das so wollen. Und darum hätte ich dich auch herausfordern, wenn du vielleicht nicht in die Gebetsstunde kommst. Wenn dir das vielleicht momentan ein grosses Opfer ist, überleg dir das nochmal, ob das vielleicht der erste Schritt ist, um das, was der Paulus da sagt, auszuleben. Wir werden zum nächsten Teil kommen und eigentlich anschauen, was das lebendige Opfer für ein Ziel hat, nämlich den richtigen, wortgemäßen Gottesdienst. Zweiter Teil vom Vers 1. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Unser lebendiger Opfer stellt Grundlage für den vernünftigen oder den logischen Gottesdienst dar. Gottesdienst, das ist jetzt nicht einfach das Wort, das wir da am Sonntag eigentlich sehen. Da, wir sind heute wieder im Gottesdienst gewesen, sondern Gottesdienst, das umschließt unser ganzes Leben. Und das Wort, das der Paulus da braucht, das ist eigentlich ein Wort, das man vor allem für den Priesterdienst gebraucht hat. Also ein Priester, der einem irgendeinem Gott geopfert hat, der hat eigentlich Gottesdienst gemacht, oder Latreia auf Griechisch. Und so bleibt der Paulus da sehr stark in dem Opfervokabular, das er ja eigentlich mit dem lebendigen Opfer schon angedeutet hat. Und weil wir uns als lebendig ganzheitlich das Opfer Gott zur Verfügung stellen, ist unser Gottesdienst eben auch nicht nur am Sonntagmorgen, sondern er ist jeden Tag. Und er durchdringt unser ganzes Denken, Tun und Machen. Und das ist das einzige Vernünftige, ja Logische im Blick auf das, was Jesus Christus für uns schon da hat. Denn Jesus Christus hat sein Leben für uns gegeben. Und er hat uns gerettet aus der Herrschaft von der Finsternis und hat es versetzt in sein Reich. Wie das im 1. Kolosser 1, Vers 13 steht, der hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden in unserem Leben. Wir sind nicht mehr am Anspruch von der Sünde ausgeliefert. Wir dienen nicht mehr der Sünde. Wir sind nicht mehr in dieser Auflehnung gegen Gott, sondern wir sind versetzt worden in die Herrschaft von seinem Sohn. Wir sind befreit worden aus der Finsternis in dieser Welt. Und ohne den Herrschaftswechsel können wir nicht zu Gott kommen. Ohne den Herrschaftswechsel ist unser Opfer, selbst wenn wir das wollen, nicht wohlgefällig für Gott. Wir müssen zuerst das Opfer von Jesus Christus selber annehmen. Also damit wir uns selber als Opfer anbringen können, müssen wir zuerst das größere und vollkommene Opfer von Jesus Christus in unser Leben sprechen lassen. Nur weil Jesus Christus unsere Sünde getragen hat und uns versöhnt hat durch sein Blut, ist der Weg zu Gott offen. Sind die Pässe vom neuen Bürgerrecht Gottes bereit für uns? Können wir einen Herrschaftswechsel in unserem Leben vollziehen? Und das kann jeder in Anspruch nehmen. Das Angebot gilt jedem da drin. Und wenn du das Angebot noch nicht angenommen hast, dann will ich dich auffordern, überleg dir wirklich gut, welchen Pass, dass du haben willst. Willst du den Pass von dieser Welt oder den Pass vom Königreich Gottes haben? Im Blick auf den Herrschaftswechsel ist das einzig Logische, sich selber in Dienst von dem ewigen, guten Gott zu stellen. Und dabei ist es wichtig, dass jetzt nicht einfach alles automatisch ein richtiger Gottesdienst ist. Es gibt so eine Aussage, die man oft macht, ja, es kommt nur auf unsere Herzenshaltung an. Wenn die stimmt, dann ist das schon recht für Gott. Aber das ist eine gefährliche Aussage. Und das ist eine Aussage, die nicht biblisch ist. Man könnte das Beispiel anhand vom König David machen, wo er die Bundeslade zurück nach Jerusalem geholt hat. Da hat er eine grosse Versammlung gemacht, hat das Volk versammelt und er hat demokratisch darüber abgestimmt, ob sie einverstanden sind mit dem. 1. Chronik 13 lesen wir von dieser Abstimmung und dann auch vom weiteren Vorgehen. 1. Chronik 13, 3 bis 4. Und lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen, denn zu den Zeiten Saus fragten wir nicht nach ihr. Da sagte die ganze Gemeinde, dass man so handeln soll, denn diese Sache war recht in den Augen des ganzen Volkes. Also das ganze Volk, nicht nur der König David, hat das Anliegen gehabt, die Bundeslade wieder zurückzubringen. Sich wieder um Gott zu kümmern. Und man könnte eigentlich sagen, hey, ihr Herzensanliegen, das ist doch absolut gut gewesen. Ihre Haltung ist absolut super gewesen. Sie haben wollen wieder, nicht wie beim Saul, nicht um Gott kümmern, sondern sie haben sich wieder um Gott kümmern. Aber wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, dass die Rückführung von der Bundeslade zu einem riesen Desaster geworden ist. Und das ist aus dem Grund passiert, weil der David sich nicht an Gottes Weisungen gehalten hat. Er hat keinen rechten Gottesdienst vollzogen, trotz seiner guten Absichten. Obwohl man hätte sagen, aber seine Herzensanliegen, das stimmt doch. Aber das hat eben nicht gelangt. Es muss ja Gott wohlgefällig sein. Was richtig für Gott ist, das entscheidet nicht die Mehrheit wie beim David. Das entscheidet auch nicht der Lüteste. Das entscheidet auch nicht der Pastor oder der Reichste in der Gemeinde, der meiste Finanzkraft hat. Und es entscheidet auch nicht dein Herz oder dein Gefühl, sondern Gott allein entscheidet, was er für richtig haltet. Er definiert das. Und in vielen Religionen finden wir Praktiken, die zu guten Gefühlen führen und sogar manchmal zu einem besseren Umgang miteinander führen. Das gibt es tatsächlich, wenn wir mal Yoga, Meditationen und all die Sachen anschauen. Das bringt irgendwo gute Gefühle. Aber das gute Gefühl ist noch kein rechter Gottesdienst. Es hilft herzlich wenig, wenn wir nicht das Opfer von Jesus Christus angenommen haben. Und so muss rechter Gottesdienst aus Gottes Willen rauskommen. Es muss von Gottes Wort genährt sein und unser ganzes Leben umschliessen. Und so könnte man auch umschreiben, es muss ein wortgemäßer Gottesdienst sein. Und es ist noch spannend, da vom Griechischen her das Wort eigentlich für logischen Gottesdienst, das hat eben auch die Andeutung auf das Logos drin, auf das Wort. Und Paulus geht es also nicht um irgendwelche Strukturen am Sonntagmorgen, die ein rechter Gottesdienst wären. Dass man sich schön am 10 Uhr versammelt, schön anfängt, Moderation hat, das Lied singt, nachher noch Predigt hat, die nicht mehr als 20 Minuten darf gehen am besten und dann möglichst sofort wieder heim, weil sonst der Braten ja dann wieder verbrennt, wo man ihn offen geschoben hat vor dem Sonntagsgottesdienst. Es geht nicht um die Struktur. Und das jetzt extra ein bisschen überspitzt natürlich. Sondern es geht um unser persönliches Leben, das wir tagtäglich mit Gott führen. Es ist jeden Tag Gottesdienst in deinem Leben. Wenn wir uns als lebendiges Opfer darbringen, dann ist jeden Tag Gottesdienst. Und darum müssen wir uns im Alltag immer wieder prüfen, ist das, was ich gerade mache oder machen will, ein wortgemäßer Gottesdienst? Ist es recht in Gottes Augen oder nur in meinen? Und wenn wir feststellen, dass wir da irgendwo abgewichen sind, dann müssen wir Buße tun und umkehren. Dann müssen wir die Vergebung von Gott wieder neu in Anspruch nehmen. Wir kommen zum Vers 2. und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Das ist der erste Teil, den wir anschauen wollen. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Nach dieser innigen Bitte und sich selber als Opfer darzubringen, wie wir eben einen barmherzigen Gott haben, zum einem barmherzigen Gott zu gehören, geht der Paulus noch einen Schritt weiter in seiner Aufforderung. Wir sollen uns nicht dem Weltlauf anpassen. Oder ganz wörtlich übersetzt, und lasst euch nicht diesem Zeitalter gleichstellen. Im Griechischen ist da und auch in der nächsten Aufforderung, die in dem Satz rauskommt, sich verändern zu lassen, eine spannende Zeitform verwendet. Und die Zeitform hat eine ganz spannende Implikation. Es ist nämlich ein Präsens-Imperativ-Passiv. Also ein passives Imperativ. Sehr spannend, wie übersetzt man das? Aber im Griechischen zeigt eigentlich das Präsens etwas, was immer wieder eine beständige Handlung ist. Etwas, was immer wieder passiert. Wir müssen uns immer wieder dazu entscheiden, uns nicht anzupassen. Das Passiv, das zeigt, dass etwas von außerhalb an uns gemacht wird. Also nicht wir passen uns an, sondern wir werden angepasst. Das Passiv, etwas, was uns passiert. Also das Anpassen, das will also permanent an uns passieren. Und wir passen uns entweder der Welt an, der Weltzeit an oder Gottes Zeit. Und das Imperativ, das zeigt zum Schluss, dass wir doch einen Einfluss haben, was und in welchem Maß das passiert. Und da kommt das Zusammenspiel zwischen unserer Verantwortung und der Prägung, die an uns herkommt, raus in dem Vers. Entweder lassen wir uns von Gott oder der Weltzeit prägen. Und bei beidem sind wir nicht einfach passive Empfänger und sagen, ja, ich bin halt ausgeliefert, ich kann halt nichts machen, das passiert halt einfach an mir. Blöd. Habe ich eine Ausrede? Kann ich machen, was ich will? Das ist genau das, was der Paulus da nicht sagt, mit dieser Zeitform. Sondern wir haben einen Einfluss, in welchem Maß, dass wir geprägt werden. Und von was, dass wir geprägt werden. Und wir haben in dem eine Verantwortung vor Gott. Und bevor wir das jetzt genauer anschauen, müssen wir noch wissen, ja, was ist denn mit dieser Weltzeit da gemeint? Das ist eigentlich ein spezielles Wort. Der Paulus verwendet dann nämlich nicht das Wort Kosmos zum Beispiel, das auch für Welt gebraucht wird, oder es gibt noch andere Wörter für Welt, sondern er verwendet das Zeit Aioni. Und Aion kennen wir vielleicht vom Wort Ewigkeit, kann auch mit Ewigkeit übersetzt werden, oder eben mit einem Zeitabschnitt, mit einem Zeitalter. Und wenn wir jetzt schauen, wie das Wort eigentlich im Neuen Testament sonst noch verwendet wird, dann merken wir, dass da eben um mehr geht, als nur einfach so der Zeitgeist, wo man so manchmal plakativ sagt, ja, wir dürfen uns halt nicht am Zeitgeist anpassen oder ja, wir müssen uns nicht der Welt anpassen, sondern es impliziert da noch ein bisschen mehr. Es impliziert nämlich das, was im Galater 1, Vers 4 auch rauskommt. Galater 1, Vers 4 lesen wir. Und ich lese gerade ab dem 3. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrettet aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseren Gott und Vater. Und da ist das gleiche Wort verwendet für Weltlauf oder Weltzeit. Also Jesus Christus hat uns aus einer Weltzeit befreit. Es geht also um noch mal mehr als einfach nur das, was jetzt gerade in der Welt abläuft. Der Paulus hebt da raus, dass es eigentlich zwei Zeiten gibt oder zwei Reiche gibt. Es gibt die weltlich, die gefallene Zeit, wo wir seit dem Sündenfall drin sind. Und es gibt die Zeit Gottes, die von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Und die Frage ist, zu welcher Zeit gehören wir? Was meint jetzt also der Paulus mit dieser Aussage? Wir sollen uns nicht mehr von dem verlorenen Reich von der Sünde, von dieser gefallenen Zeit, sondern vom Siegerreich, von der Siegeszeit Gottes prägen lassen. Denn als lebendiges Opfer sind wir durch Gottes Barmherzigkeit zwar noch konfrontiert mit dieser Weltzeit, Aber wir sind nicht mehr Bürger davon. Wir gehören eigentlich nicht mehr dazu. Wir gehören zu einer anderen Zeitalter an. Und lange habe ich die Aussage da beim Paulus ein bisschen so verstanden, dass das eigentlich um eine Absonderung von der Welt geht. Dass man möglichst nie mitmacht, wenn die Welt irgendwo gerade Mainstream oder trendy ist. Von dem fernbleibt, das ist alles gefährlich, weil das ist ja Zeit, Weltzeit. Aber das ist nicht das, was der Paulus da sagt. Es geht da nicht um Mainstream oder Kultur, sondern es geht um etwas viel, viel Wichtigeres. Es geht um die Sünde, die in diesem bösen Zeitalter herrscht. Und es immer wieder weg von Gottes Barmherzigkeit bringen will. Es geht also da nicht darum, dass jetzt wieder Trend ist, dass man irgendwie ein rotes T-Shirt anlegt und das machen wir jetzt nicht mit, weil das ist Weltzeit. Um das geht es nicht. Es wäre sinnlos, dass der Paulus für das Wort wird verlieren. Sondern es geht darum, dass wir uns nicht von der sündhaften Zeit prägen lassen, sondern vom Reich Gottes. Wenn das auch der Römer 6,14 schon vorausgreift, der sagt, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Und so meint der Paulus da nicht, dass wir irgendwie ein Einsiedlertum machen, uns irgendwo in die Wüste zurückziehen und mit der Welt nichts mehr zu tun haben, weil das alles gefährlich ist. Und in einer stetigen Angst und Panik leben, wie jetzt die Entwicklung in dieser Welt wieder ist und ist jetzt das wieder noch gefährlicher als das Letzte. Natürlich müssen wir das prüfen. Natürlich müssen wir dort auch vorsichtig sein. Aber der Fokus von Paulus ist da etwas anders gelegt. Es geht darum, dass wir uns richtig prägen lassen. Dass wir uns vom Richtigen einnehmen lassen. Dass wir als wirkliche himmelsreiche Bürger leben. Und das bedeutet praktisch, dass wir auch fähig sind, Sachen einzuordnen in dieser Welt. Und dass wir auch mutig sind, in Sachen, die einem Gottes Willen widersprechen, auch standhaft zu bleiben und zu sagen, nein, da mache ich nicht mit. Ganze Sache mit dem Gender und all dem Sachen, wo gegen Gottes Wort eigentlich geht, wo wir können sagen, nein, das ist nicht meine Zeit. Ich gehöre zu einem anderen Reich. Ich muss da nicht mitmachen. Aber es ist ein anderer Fokus als eine Weltflucht oder eine Weltangst. Wir müssen als Christen die Welt nicht verteufeln, denn wir wissen, dass die Welt gefallen ist. Sondern wir müssen anerkennen, dass die endgültige, ewige Heilszeit noch aussteht und wir tagtäglich von Gott und seinem Willen uns leiten und prägen lassen. Und auf das geht Paulus im nächsten Abschnitt aus. Sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Also die Alternative vom Anpassen lassen und in dem Sinn auch wieder passiv-imperativ geschrieben, die Aufforderung, ist das Transformieren lassen von unserem Sinn durch Gott. Es gibt also einen Kampf zwischen dem Prägen lassen und dem Verwandeln lassen. Ein Kampf, wo wir beständig drin stehen. Und den Kampf beschreibt der Paulus im Römer 7, 23 bis 25 auch. Dort sagt er, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet. Und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Denn der Ausruf, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn, so diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Paulus hebt also raus, der Kampf, der reale Kampf zwischen dem Alten, wo wir erlöst worden sind eigentlich, wo wir eigentlich nicht mehr dazugehören, und der neuen Realität, dass wir eigentlich unter dem Gesetz Gottes, unter dem Gesetz von der Freiheit sind. Und darum müssen wir uns immer wieder in unseren Sinnen verändern lassen, dass wir eben den Sinn Gottes überkommen. Dass wir den Sinn von Jesus Christus überkommen, dass wir immer mehr transformieren lernen von seinem Geist. Und es gibt mehrere Knackpunkte, wie man das auch verhindern kann. Und ich möchte einfach zwei gegensätzliche Knackpunkte rausholen. Ihr werdet sicher noch andere Knackpunkte finden, aber dann wird die Liste ein bisschen lang. Ich möchte einfach zwei Extreme rausholen. Der erste Knackpunkt, wo wir eigentlich die Transformation verhindern können, ist, indem wir einfach schauen, ja, was muss ich jetzt tun? Ja, was muss ich jetzt machen? Sag mir doch jetzt meine drei Punkte für das Vorgehen. Und wenn ich jetzt das nur richtig mache, dann bin ich sicher, dann ist alles gut, dann bin ich safe in diesen Vorgaben, die ich jetzt bekommen habe. Das ist der Weg der Pharisäer. Und nochmal ein Gesetz mehr, dass man auch ja das andere Gesetz nicht übertretet. Nochmal einen Zaun mehr drumherum machen, dass man auch ja wissen, wie wir leben müssen und ja nicht falsch machen. Aber das ist nicht das Evangelium. Das ist Werksgerechtigkeit. Und das Zweite ist ein ganz Gegensätzliches. Wir wollen nur fühlen, wir wollen uns nur gut fühlen. Wenn es sich richtig anfühlt, dann ist das dann schon recht, dann passt das schon für mich. Und dann weiss ich dann schon, was ich soll und was richtig ist in dieser Welt. Und beide Extreme führen nicht zu einer Verwandlung von unseren Sinnen, sondern es ist unsere eigene Leistung, unser eigenes Willen. Es führt entweder in eine Beliebigkeit oder in eine Gesetzlichkeit hinein. Und so bedeutet unser Sinn, verändern zu lassen, sich ganz auf Gott und sein Wirken einzulassen. Nicht mich, meine Leistung, mein Fühlen, mein Machen ins Zentrum stellen. Das ist das, was die Weltzeit von uns immer wieder fordert. Und jetzt mach noch etwas, dass du etwas bist. Oder fühl dich jetzt noch ein bisschen gut. Dann ist alles wieder schön in der Welt. Das ist das, was die Weltzeit macht. Und genau dem sollen wir uns nicht anpassen lassen. Sondern wir sollen Gottes Weg nehmen. Und Gottes Weg heisst, dass wir eine lebendige Beziehung mit Gott haben. Und dass wir uns stetig wieder von Gott verändern lassen. Und so ist die richtige Frage in unserem Leben nicht, wie fühle ich mich oder was muss ich tun oder leisten, gib mir jetzt die Anleitung dafür, sondern was ist richtig, was ist Gottes Wille und was sagt Gottes Wort dazu. Und wo muss ich mich in dieser Beziehung mit Gott verändern lassen? Und da gibt es ein schönes Bild vom Prägen. So eine Münze, die man prägt, das ist eigentlich nur so ein Metallstück, da ist nichts drauf. Aber wenn das prägt wird, dann ist das nachher fest, dann weiss man nachher, aha, das ist ein 1-Franken, ein 5-Franken, ein, weiss nicht was für ein Franken. Und wie so ein Stück Metall, das prägt wird von außen, das Metallstück kann nicht sehr viel dafür, dass das nachher ein 1-Franken ist. So ist es eben auch mit unserem Gesinnen. Wir können uns prägen lassen von der Sünde, indem wir uns mit sündhaften Sachen abgeben. Und dann werden wir selber immer mehr sündigen. Oder wir können uns prägen lassen von Gott und seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit und seiner Gesinnung. Und dann werden wir immer mehr zu einem Bild von ihm verwandelt. Und dann werden wir uns als ganze Gemeinde immer wieder unterstützen auf dem Weg, dass man es immer wieder ausrichtet, unter welcher Prägungspresse bist du jetzt? Unter der Prägung von der Welt, Zeit oder unter der Prägung vom ewigen Reich Gottes? Und so fängt Transformation mit dem Fokus auf Gott und sein Wille, sein Wort an. Wo die Welt die Sinne abtöten und unzuverlässig macht, stellt Gott den Sinn wieder her, verwandelt sie. Und das ist ein Kreislauf von der Veränderung, die zu dem Ziel führt, das der Paulus im letzten Teil noch sagt. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Willen Gottes ist. Das ist das Ziel von all dem, vom lebendigen Opfer darbringen. Das Ziel von dem nicht der Weltzeit anpassen. Das ist nicht, dass wir uns ein bisschen besser fühlen oder ein bisschen besser dastehen. Nein, es ist, damit wir prüfen können, was der Wille Gottes ist. Und so kommen wir zum Schluss von Paulus seiner Einführung zum Ziel vom Ganzen. Und es ist eine spannende Aufforderung, die der Paulus da eigentlich macht, damit wir prüfen können, was Gottes Willen ist. Denn da impliziert es nämlich, dass Gottes Wille erforschbar ist. Dass Gottes Wille erforscht werden muss, geprüft werden muss, nicht immer einfach nur ein Schema F bereitstellt. Das ist dein 3-Punkte-Plan und dann wird dein Leben gelingen. Nein, Gottes Wille muss geprüft werden, muss erforscht werden und muss eben auch gelebt werden. Gott gibt uns nicht einfach einen 3-Punkte-Plan für jede Situation in unserem Leben. Aber er gibt uns sein Wort, wo wir seinen Willen prüfen können. Er gibt uns sein Wort, wo uns die Informationen gibt, wie wir mit dem unterwegs sein können, wie wir eben prüffähig werden. Und die Prüffähigkeit entsteht, indem wir uns eben in unserer Gesinnung verändern lassen. Immer mehr. Es ist ein Prozess, den wir gehen. Und je länger wir mit Gott unterwegs sind, desto mehr prüffähiger werden wir auch. Wir müssen manchmal prüfen, auch in schwierigen Situationen. Was ist der Wille Gottes? Was ist gut und vollkommen und wohlgefällig für ihn? Nicht unser Gefühl, unsere Lust, nicht mal unser Gewissen bestimmt unser Glaubensleben, sondern eben das Stetige im Prüfkreis mit Gottes Wille zu sein. Und darum ist Gottes Wort so wichtig. Und darum ist die Lehre von Gottes Wort so wichtig. Darum ist es so wichtig, dass wir uns mit diesen 2 Versen eine halbe Stunde befassen. Weil wir so prüffähig werden. Weil wir nicht Schema F bekommen, sondern prüffähig werden. Und das ist auch, was der Psalm 119 eigentlich die ganze Zeit aufzeigt. Es lohnt sich, den Psalm 119 wirklich mal in einem Ding durchzulesen. Und das ist mir aufgefallen im Vers 9, der spannende Vers. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Genau die Frage. Wie kann ich in dieser Welt in Gottes Willen sein? Wie kann ich das lebendige Opfer sein? Wie kann ich den Weg mit Gott gehen? Und die Antwort ist, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. Also unser Leben können wir nur gestalten, indem wir es bewahren nach Gottes Wort. Indem wir uns immer wieder nach seinem Willen ausrichten. Indem wir immer wieder prüfen, dann ist das das, was Gott will? Ist das das, was zum Vollkommenen und Wohlgefälligen führt? Oder führt es irgendwo in eine Angst, in eine Absonderung, in eine Auflehnung oder Unbarmherzigkeit hinein? Gottes Wort ist das, was unseren Weg unsträflich lässt. Und das ist das, was wir mitnehmen müssen, wenn wir dann die nächsten Verse vom Römer 12 noch anschauen, dass das die Grundlage ist von diesen Aufforderungen. Und wir werden nachher im Römer 12 40 Aufforderungen finden. Und jeder, der gerne praktische Anweisungen hat, wird dann voll zu seinen Kosten kommen. Aber es ist ganz wichtig, dass man versteht, dass nicht die Anweisungen das sind, die unser Leben führt. Sondern dass Gottes Wort ist und immer wieder das Prüfen von seinem Willen, was ist jetzt da, das ist, was uns ausrichten soll. Und dann werden wir uns als ganze Gemeinde immer wieder auch unterstützen in dem. Im Gebet oder auch im praktischen Dienst. Wir werden uns als lebendiges Opfer darbringen für Gott. Amen. Ich will noch beten. Ja, Jesus Christus, ich danke dir, dass dein lebendige Wort in unser Leben redet. Und dass du uns Prüfkriterien gegeben hast, was dein Wille ist. Und dass wir uns dürfen verwandeln lassen, immer mehr in unseren Sinnen. Herr, und ich bitte dich, dass wir immer mehr dürfen erkennen, was du für uns da hast, was dein Evangelium für uns bedeutet, was deine Barmherzigkeit für uns bedeutet. Und dass wir aus dem heraus dürfen das Leben in deiner Zeit leben. Ein Leben, das zu deinem ewigen Reich gehört, von deinem ewigen Reich genährt ist und von dir immer wieder ausgerichtet und geprüft wird. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen da das Herz aufmachst für dein Wort, für dein Reich. Und dass wir dürfen lehrfähig werden in dem. Dass wir nicht irgendwie oberflächlich sein müssen, sondern dass wir dürfen sehen, dass dein Wort führt und leitet und unsere Gesinnung verändert. Amen.